Lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Das Thema in der Predigt heute lautet das Ziel verfehlen. Ich beschäftige mich seit Jahren in meinem persönlichen Studium damit, wie denn tatsächlich echte Veränderung gelingt. Und es gibt in meiner eigenen Persönlichkeit, die ich natürlich habe und die ich mit mir herumtrage, wie jeder Mensch von uns, natürlich Dinge, die ich mir anders wünschen würde. Und ich weiß, dass es auch von unserer Seite her als Menschen, die ja in irgendeiner Form Veränderung auch möchten, in jedem dieser Wunsch nach Selbstoptimierung steckt. Und diese Selbstoptimierung hat auch einen gewissen Boom auf dem Markt ausgelöst. Es gibt Massen an Büchern, die einem sagen und zeigen, wie Veränderung möglich ist. Da gibt es Titel wie »Sorge dich nicht, lebe«, wie ich also mit weniger Sorgen mein Leben gestalten kann, oder »Die sieben Wege zur Effektivität«, Aspekte, die eigentlich so ein bisschen das Thema Zeitmanagement, wie kann ich mein Leben besser auf die Reihe bekommen, nachdem wir alle ja im Stress unterwegs sind in unserer westlichen Welt. Ich habe keine Erfahrung damit, inwieweit diese Bücher tatsächliche Veränderungen bei Menschen bewirkt haben. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, solche Bücher zu haben und manches bewirken sie sicherlich. Aber die Frage, die letztendlich bleibt, ist, verändern Sie mich von innen heraus oder optimieren Sie mein Verhalten? Wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich auch daran, dass im Christentum dieses Thema Veränderung mittlerweile eine geringeren Stellenwert hat. Und ich stelle mir die Frage, warum? Warum erleben wir bei Menschen, die in der Wirtschaft im normalen Karrierestreben nach vorne kommen wollen, eine so große Offenheit für Selbstoptimierung? Und im Christsein ist dieses Thema oftmals eher mit einer Last verbunden. Ich habe mir die Frage gestellt und ich habe so den Eindruck gewonnen, dass das damit zusammenhängt, dass wir oftmals relativ schnell als Christen auf den Begriff Sünde kommen. Denn Sünde ist ein Kernproblem. Und dadurch, dass Sünde nicht fallabschließend komplett verändert werden kann, akzeptieren wir das. Und meinen damit, das ist halt so. Und der Frage möchte ich heute nachgehen. Ist es tatsächlich so oder gibt es eine Möglichkeit, Dinge in meinem persönlichen Leben, die mich stören, mit Gottes Hilfe zu verändern? Wenn wir uns die Sünde anschauen, dann möchte ich erstmal auf die Definition gehen. Und wenn wir uns die Definition anschauen, dann wird es so definiert wie vom rechten Kurs abkommen oder auch das Ziel verfehlen oder eine Grenze überschreiten. Das bedeutet also, Sünde ist etwas, wo ich etwas, was ich anvisiere, ähnlich wie wenn ich das Navigationsgerät habe, und ich fahre nach dem Navigationsgerät, dass ich dann, wenn ich in einer Straße bin, einfach darüber hinausfahre oder mich verfahre. Beim Navigationsgerät habe ich immer eine Stimme, die mich führen kann. Aber in meinem Leben, wenn ich auf die Stimme Gottes vielleicht zu wenig sensibel reagieren kann, umso schwieriger ist es, dann in der Spur zu bleiben. Und aus dem Grunde möchte ich gern mal mit Ihnen zusammen heute einen Text lesen aus dem 1. Mosebuch. Und zwar die Situation, wo die Ursünde, das heißt der Beginn des Ganzen für diese Welt hier, beschrieben ist. In 1. Mose 3, Vers 1 bis 6 heißt es, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten, da dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und was böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Soweit der Text. Wenn wir uns anhand dieses Textes das System Sünde anschauen, dann ist es sehr interessant, wenn wir erleben, was und wie Sünde funktioniert. Als erster Punkt tritt die Versuchung an den Menschen heran. Wir haben das in der ersten Beschreibung von Adam und Eva und von der Schlange gut beschrieben. Die Versuchung tritt an die Eva und die Eva kann darauf reagieren. Es ist interessant, mit welchem Bedürfnis sie an die Eva herangeht, die Versuchung, also das heißt die Schlange, die sie anspricht. Das ist der zweite Punkt, nämlich sind es zumeist unsere emotionalen Bedürfnisse. Das sind überwiegend diese Grundbedürfnisse: Wertschätzung, Sicherheit, Liebe, Nahrung oder Sexualität. Und in dem Fall geht es über die Nahrung. Das heißt, dass die Schlange der Eva aufzeigt, was mit dem Essen der Frucht verbunden ist, nämlich, dass sie weise werden würde. Und in dem Moment entscheidet Eva, was ist mir wichtig, was priorisiere ich. Und wenn wir uns anschauen in der Ebene, die dann anschließend kommt oder die man eigentlich in der ganzen Situation findet, dann heißt es hier Gedanken, Worte, Taten. Was bedeutet es? Bei Eva kommt zuerst in den Gedanken auf: sieht verführerisch aus, macht weise, ich wäre weiser als Gott. Das heißt, sie beschäftigt sich in ihren Gedanken mit diesem Sündenthema, mit dem Ungehorsam, dem Misstrauen Gott gegenüber. Als zweites äußern wir normalerweise Worte. Das kam jetzt zwischen Eva und der Schlange gar nicht so raus. Sie hat zwar miteinander gesprochen, aber letztendlich hat sie relativ schnell zu der Frucht gegriffen. Das heißt, Gedanken führen entweder zu Worten oder zu Taten oder zu beiden. Manchmal erleben wir gerade in Worten so eine große negative Ausdrucksweise, die Menschen wirklich verletzen können. Und es geht mir selbst so, dass es in Situationen mich manchmal packt und ich mir denke, nein, ich denke eigentlich gar nichts mehr, sondern es sprudelt förmlich aus mir hinaus. Und ich bereue hinterher bitterlich, was ich gesagt habe, weil ich mich nicht beherrschen konnte. Die Versuchung tritt oftmals so hinterlistig an mich heran, wo ich als würde jemand meine Schwächen bewusst kennen. Und wir als Christen glauben daran, dass Satan unsere Schwächen kennt und dass er genau weiß, wo er drücken muss, damit wir explodieren. Alle diplomatischen Filter sind in solchen Situationen ausgeschaltet. Und bei der Tat, da möchte ich jetzt mal kurz weggehen von dem, was wir in der Geschichte gelesen haben, von Adam und Eva in der Begebenheit. Ich möchte gerne darauf eingehen, wenn wir uns heute Taten anschauen, die Menschen vollbringen, gehen wir mal wirklich von einem Mord aus, dann bin ich überzeugt, wenn wir hier eine Befragung durchführen würden, dass die meisten Taten nicht geplant waren, sondern der Mord geschieht im Affekt, aus dem Situationsgetriebenen heraus. Und ich als Mensch kann mich noch entscheiden, aber manchmal sind im Vorfeld so viele Dinge in meinem Leben passiert, dass ich dann nur noch agiere. Das heißt, manche Dinge sind natürlich geplant und werden zu Taten, aber viele passieren im Affekt. Wenn wir uns die Sünde gegenüber bewusst werden wollen, was an einem Tag passiert ist, dann ist Reflexion notwendig. Also ich gehe zu Gott und bitte ihn, mir zu zeigen, was an dem Tag vielleicht schiefgelaufen ist. Und ich lege das Gott vor und bitte ihn um Vergebung und um Hilfe, dass ich hier wirklich etwas in meinem Leben dauerhaft und nachhaltig verändern kann. Nur dadurch, wenn ich also eine Reflexion durchführe, kann ich Situationen identifizieren, die dazu führen, dass ich oftmals vielleicht die Beherrschung verliere. Wenn ich weiß, dass ich in bestimmten Gesellschaft oder in bestimmter, ich nenne es mal vielleicht Begegnung mit Menschen, eine besondere Form der Sprache wähle oder mich besonders gebe, dann kann ich mir überlegen, kann ich diese Situationen vielleicht geringer halten, kleiner halten oder mich auch denen nicht aussetzen. Das sind Möglichkeiten, die ich dann habe in der Reflexion mit Gott. Aber nach der Reflexion ist es wichtig, dass ich wieder auf diesen genialen Vers komme, einer meiner Lieblingsverse im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8 und 9 oder 9 nur. Dort heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu. Er ist gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt also, seine Gnade deckt unsere Schuld zu. Jawohl. Wir erhalten das weiße Kleid der Gerechtigkeit und die Sache ist vorbei. Aber letztendlich geht es immer noch darum, wie Veränderung möglich ist. Wenn wir Gedanken uns darüber machen, was Jesus für mich getan hat, dann bin ich auch bereit, Sünde nicht mehr zu tun. Warum? Wenn ich darüber nachdenke, welche Liebe und Gnade er mir entgegenbringt, dann ist es etwas, was mein Herz erfüllt und wo meine Sehnsucht komplett in eine andere Richtung treibt. Das ist die Wirkung von Gnade. Wir arbeiten also bewusst gegen unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten. Ist es aber ausreichend? Wir meinen, durch Selbstbeherrschung vieles erreichen zu können. Und es stimmt, Selbstbeherrschung bringt uns in vielen Dingen vorwärts. Aber es gibt Menschen, die können sich besser beherrschen, weil sie vielleicht sachlicher orientiert sind. Und es gibt Menschen, die sich eher weniger gut beherrschen können, weil sie emotionaler sind. Das bedeutet also, ist der eine dann im Vorteil und der andere im Nachteil? Ich glaube nicht, denn wenn wir uns selbst beherrschen, arbeiten wir an Symptomen und nicht an der Ursache. Die Ursache ist nicht das Wort, das hinausgeht oder der Gedanke, der in meinen Kopf kommt oder die Tat, die ich tue, sondern die Ursache ist das, was in meinem Herzen ist. Das heißt, wenn wir uns auf den Text berufen im Hesekiel Kapitel 36, Vers 26 und 27, dann zeigt er mir auf, was eigentlich mein Kernproblem ist. Dort beschreibt Hesekiel, wie Gott zu uns, seinem Volk, spricht. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Gott setzt bei der Veränderung des Charakters nicht bei den Symptomen an, sondern bei meinem Herzen, sprich bei meiner Ursache, bei meiner Grundlage. Die Ursache ist also unser steinernes Herz. Es bedeutet, dass Gott uns eine neue Natur schenken möchte, die eine innere Umwandlung von meinem Herzen vorsieht und keine äußere Regulierung von meinem Verhalten oder meinen Worten. Die äußere Regulierung bewirkt Angepasstheit. Aber wenn wirklich Versuchungen oder schlimme Dinge an mein Leben herantreten, funktioniert es nicht. Die Umgestaltung unseres Herzens ist der Kern wahrer Veränderung. Wie wir gerade gelesen haben, in Vers 27 wird hier beschrieben, wie Veränderung wirkt, dass ich nicht in meiner eigenen Kraft das tue, sondern dass der Geist Christi, also Gott selbst, diese Veränderung in mir bewirkt. Warum ist das so wichtig? Weil wir als Gesellschaft und auch als Christen häufig mit angepasstem Verhalten zufrieden sind. Das Bild muss passen. Und das stimmt, das Bild muss passen. Das ist richtig. Aber was nützt das schönste Bild, wenn es ein Bild ist und keine authentische Lebensweise? Sprich, mein Herz ist tatsächlich das, was ich nach draußen auch trage, zeige und auf, dass Menschen das sehen können. Und wer das als erstes bemerkt, sind unsere Kinder und das sind Jugendliche. Denn sie achten darauf, ob ich authentisch bin, ob ich wirklich jemand bin, der nur redet oder der auch so handelt, wie er redet. Wo die Motivation, die Worte und die Taten in einer Linie sind. Und selbst wenn da was passiert, Negatives, Sünde oder was auch immer, wenn ich authentisch bin und dazu stehe, wird es meiner Achtung und meiner Selbstoptimierung niemals im Wege stehen, sondern die Menschen werden sehen, dass diese Authentizität, dieses Echtsein nicht in irgendeiner Form nur Angepasstheit bewirkt, sondern dass es zeigt, dass ich mit ganzem Herzen bei dieser Sache dabei bin. Ich möchte behaupten, dass das einer der Hauptgründe ist, warum Jugendliche, wenn sie in der Zeit der Entscheidung, ihr eigenes Leben Jesus in die Hand zu legen stehen, sich gegen Gott entscheiden. Weil sie bei uns Christen nicht sehen, dass eine durchgängige Linie vorhanden ist. Wir sind machtlos gegen den uns angeborenen Egoismus, korrekt? Und ich glaube, dass Bildung, dass kulturelle Entwicklung einen Teil dazu beitragen können, unser Leben wirklich in gute Bahnen zu bringen. Vor allen Dingen die Erziehung hilft hier sehr stark, wenn wir in einem Elternhaus groß werden. Aber der rebellische Geist in uns wird nicht letztendlich dadurch ausgerottet werden. Gottes Gegenmittel dagegen ist der Heilige Geist, der wird uns verheißen und er verleiht sie denjenigen, die sich danach sehnen, dass er sie erfüllt. Der Kampf gegen die Sünde ist kein Kampf gegen die Sünde, sondern der Kampf, um die Sünde zu überwinden, ist ein Ausliefern an Gott. Wenn ich Jesus mein Herz übergebe, jeden Morgen, jeden Tag, jede Minute und mit ihm lebe, liefere ich ihm mein ganzes Leben aus. Wenn wir uns ihm völlig ergeben, kann Gott durch innere Kontrolle das bewirken, was ich durch Selbstbeherrschung und äußere Kontrolle nur oberflächlich darstellen kann. Es muss durch Hingabe und Gebet passieren. Es muss innerlich passieren und nicht äußerlich. Das Äußerliche gehört dazu. Aber wenn das Innerliche nicht dabei ist, dann werden wir bei Herausforderungen fallen. Kooperation mit dem Heiligen Geist ist die Notwendigkeit, um hier siegreich zu sein. Meine Reaktion als Mensch ist das Hören auf diese feine, kleine Stimme, die der Heilige Geist ist und der mir sagt, geh in die Richtung, mach es so, bleib hier dabei. Warum ist denn diese Charakterveränderung, diese Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich notwendig? Gott hat doch in Jesus Christus schon alles vollbracht. Wir sind gerettet. We are saved. Aber sein Ziel mit uns Menschen ist doch so viel höher. Er sehnt sich danach, dass echte Veränderung in unserem Leben wirklich sichtbar wird. Er sehnt sich danach, dass unser Charakter veredelt wird. Und ganz offen, wenn ich tief in meinem Herzen nachschaue, dann sehne ich mich doch genauso danach. Und wie ich vorhin beschrieben habe, viele Menschen um uns herum sehnen sich noch mehr danach. Gott möchte mit uns so eng verbunden sein, dass dieser Friede, diese Freude, diese Zufriedenheit mein Herz wirklich durchfließen. Im Hebräer Kapitel 12, Vers 14 gibt es einen Text, der sehr deutlich sagt, was notwendig ist. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Heiligung ist so ein alter Begriff. Aber es ist interessant, welche Synonyme wir kennen zum Begriff Heiligung. Heiligung bedeutet also, dass wir unser Leben in die Hand Gottes geben und durch die Gemeinschaft mit ihm Veränderung erfahren, Schritt für Schritt. Heiligung hat auch wieder das Wort Heil in sich. Heilung. Und Heiligung, Heilung passiert im Heiligtum. Wenn wir uns im alttestamentlichen Gottesdienstmodell das anschauen, dann reflektiert sich das alles. Echte Heilung geht über diesen Weg. Und die Notwendigkeit, dass echte Veränderung passiert, ist extrem notwendig. Warum? Weil nämlich Satan als Engel im Himmel, bevor die Welt geschaffen wurde, als vollkommenes Wesen die Sünde in die Welt oder ins Universum gebracht hat. Es bedeutet, ein geschaffenes Wesen, was die Sünde nicht kannte, konnte sich im Himmel frei entscheiden für die Sünde, weil Gott keinen Dienst aus Angst oder aus Pflicht möchte, sondern allein aus Liebe. Und dieses Risiko möchte Gott nicht nochmal eingehen. Und deshalb wünscht er sich so sehr, dass wir uns verändern, damit wir vorbereitet sind in dieser Gemeinschaft mit Gott im Himmlischen, im Universum, im Himmel, wie auch immer, zu leben. Dieser Charakter, den uns Gott hier verleihen möchte, wird nicht durch einen Trick, kurz bevor Jesus wiederkommt oder wenn wir aus dem Grab auferstehen, sich verändern, sondern der Charakter ist etwas, was ich hier auf dieser Erde präge. Aber die Fokussierung ist so wichtig. Veränderung erfolgt eben nicht darüber, dass ich mich auf die Problematik konzentriere. Ich arbeite selber in einem Wirtschaftsunternehmen und ich weiß genau, wie das ist. Wir haben Probleme über Probleme, weil man sich jeden Tag mit Problemen beschäftigt im Businessbereich. Und wenn wir diese Probleme analysieren, dann überlegen wir, was ist die Ursache, woher kommt das, wie können wir das abstellen, wie können wir das verbessern. Das heißt, der Mittelpunkt des Ganzen ist das Problem. Wir beschäftigen uns mit dem Problem. Und genau da setzt eigentlich das Veränderungsmodell Gottes an. Nämlich, dass wir uns nicht mit dem Problem beschäftigen, weil das Problem nämlich nur größer wird, wenn ich mich mit der Sünde oder mit meinen negativen Eigenschaften auseinandersetze. Das Einzige, was mir hilft, ist die Beschäftigung mit diesem Gott. Und zwar in einer positiven, liebevollen Atmosphäre. Wie kann man das jetzt fördern? Man kann natürlich die Bibel zur Hand nehmen, die Grundlage unseres Glaubens ist, und den Herrn bitten, dass er einem das zeigt, dass man seine Liebe in den Versen entdeckt, dass man die Bibel so studiert, um zu sagen, wie bist du Gott? Lass mich deinen Charakter entdecken und deine Eigenschaften, wie du wirklich für uns Menschen da bist, und lass mich darüber staunen. Das ist eine Möglichkeit. Oftmals helfen auch Bücher. Ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen, Aber seine Liebe bleibt, wo in einer Geschichtenform die Geschichte der Erlösung zusammengeschrieben wird, wo sich so Gott auch unterhält, wo man merkt, wo Gott miteinander sprechen, der Heilige Geist, der Vater und der Sohn, und sie gemeinsam diesen Rettungsplan entwerfen. Und wenn ich dieses Buch gelesen habe, dann habe ich gemerkt, wie in dem Moment mein Herz aufging und ich gesagt habe, Herr, wenn du so bist, diesem Gott, dem möchte ich vertrauen. Oder die ersten Kapitel in den Fußspuren des großen Arztes, auch ein sehr gesegnetes Buch. Wenn ich das mir anhöre, zum Beispiel über die Apps, die man sich auf den Smartphones runterladen kann, da kann man sich das vorlesen lassen. Da wird beschrieben, wie Jesus auf dieser Erde gelaufen ist, wie er mit den Menschen gearbeitet hat, in welcher Liebe er mit ihnen unterwegs war. So was Persönliches, das öffnet mein Herz und ich denke mir, was für einem genialen Gott diene ich. Oder wenn ich das Buch nehme, wenn Gott seine Engel schickt, zum Beispiel eine Lebensbeschreibung einer Dame, die im 20. Jahrhundert gelebt hat, die beschreibt, wie Gott in ihr Leben jeden Tag fast eingegriffen hat, wo viele, viele Erfahrungen dabei waren, wie Gott tatsächlich in Notwendigkeiten des Alltags zur Seite stand, dann wird mir klar, das ist kein ferner Gott, sondern ein Gott der Nähe, der sich danach sehnt, dass ich diese Gemeinschaft mit ihm habe, damit Großes in meinem Leben passieren kann, aber auch Großes im Leben der Menschen, mit denen ich zu tun habe. Ich möchte mit einem Zitat weitermachen aus dem Buch Das Leben Jesu, wo auch diese Liebe so rüberkommt. Vielleicht kennen Sie es. Jede Seele ist dem Herrn so gut bekannt, als sei sie die einzige, für die er sein Leben gelassen hat. Ist Ihnen das bewusst? Jede Seele ist dem Herrn so gut bekannt, als sei sie die einzige, für die er sein Leben gelassen hat. Welchen Wert misst er Ihnen und mir zu? Jede Not rührt sein Herz, jeder Hilferuf dringt an sein Ohr. Er kam, um alle Menschen zu retten. Allen rief er zu, folget mir nach. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Er sorgt für jedes Einzelne, als wäre es allein auf der Welt. Wenn ich das lese, dann berührt mich das. Und ich denke darüber nach, wie dieser Gott beschrieben wird, in welcher Liebe er sich mir gegenüber offenbart und welche Anteilnahme er mir als winzigen Staubkorn im Universum zuteil werden lässt. Ein mitfühlender, liebevoller, persönlicher, an mir interessierter Gott. Was für ein Segen! Lesen wir weiter. Ein orientalischer Hirte braucht seine Herde nicht zu treiben. Er vermeidet Zwang und Gewalt. Ruhig geht er der Herde voran und er ruft die Tiere. Sie kennen seine Stimme und gehorchen ihr. Merken Sie, dass Gott hier als ein guter Hirte beschrieben wird, der keinen Zwang und keine Gewalt anwendet, sondern der ruhig seine Tiere ruft und die seine Stimme kennen? Und jetzt schreibt sie weiter, und da bin ich ziemlich erschrocken worden. Es ist weder Furcht vor Strafe, noch Hoffnung auf ewigen Lohn, der Jesu Jünger veranlasst, ihm zu folgen. Aber des Heilandes unvergleichliche Liebe, die sich in seiner irdischen Bürgerschaft von der Krippe in Bethlehem bis zum Kreuz auf Golgatha offenbarte, und das Bild seiner Erscheinung erweichen und bezwingen die Seele. Liebe erwacht in den Herzen aller, die ihm nahe sind. Sie hören seine Stimme und sie folgen ihr. Haben Sie das gehört? Nicht die Furcht vor Strafe, noch die Hoffnung auf das ewige Leben sind die Motivation der Begegnung mit Jesus, sondern seine Liebe. Haben Sie das in Ihrem Leben schon erfahren? Dass die Liebe Gottes Sie so motiviert, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen und nicht die Angst vor dem Verlorengehen oder die Hoffnung auf ein ewiges Leben, sondern diese Gemeinschaft mit Jesus Christus? Ich muss zugeben, dass in meinem Leben das häufig die Motivation und Triebfeder war. Und es fällt mir bis heute schwer, mich diesem Gott so auszuliefern und dieser Liebe so zu vertrauen. Aber ich merke, wenn ich mich mehr mit ihm beschäftige, indem ich diese Liebe mehr in mein Herz lasse, dass das Gegenliebe in mir erweckt und diese Begeisterung für ihn zunimmt und dadurch Veränderung in meiner Persönlichkeit erfolgt. Ich bin überzeugt davon, dass genau das die Grundlage ist. Nicht die Fokussierung auf das, was ich alles nicht kann, sondern die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ich stelle mir das wie ein Dreieck vor, wo Christus die Spitze ist und ich unten bin als der Mensch und ich taumel immer hin und her. Einmal von der Situation des Verlassenseins und der Angst hin zur Hoffnung aufs ewige Leben. Und ich merke, dass beides mich nicht in die Veränderung bringt, sondern nur durch die Spitze über Christus erfolgt die Veränderung in meinem persönlichen Leben. Wenn wir uns in unserem Leben die Gedanken machen, wie wir jetzt das beginnen können, möchte ich Sie an diese Bücher erinnern. Manchmal fällt es uns schwerer, in der Bibel vielleicht diesen Aspekt wahrzunehmen. Aber Sie können zusätzlich über solche Bücher sich eine Hilfestellung bauen und diesen Gott suchen. Und letztendlich wird auch die Bibel, je tiefer man sie studiert, ihre Schönheit vor uns entdecken oder entlarven. Ich denke, ich bin da auch erst am Anfang dieses Weges. Aber ich muss sagen, es beginnt mit einer Entscheidung. Und diese Entscheidung bedeutet, dass ich diesem Jesus Christus glaube, dass er mich liebt, glaube, dass er es gut mit mir meint und dass er mit mir das Leben gestalten will. Aktiv, gemeinschaftlich und dass er mein Leben zu einer Unterstützung für sein Werk in Anspruch nehmen darf. Es mag sein, dass es manchmal auch schwierig wird und dass es manchmal auch herausfordernd ist, diesem Gott zu vertrauen und dass es manchmal intensives Gebet und Tränen benötigt, um wirklich vorwärts zu kommen. Aber ich bin überzeugt, die Freiheit und die Freude, die in unser Leben dadurch kommt, wird alles andere aufwiegen. Die Dinge, wovor Satan mich am ehesten abhalten kann, sind meistens die Dinge, die mir am meisten Segen bringen. Ich lerne gerade noch ein Zitat auswendig, das ich in besonderer Weise für extrem wertvoll achte. Es steht in den Fußspuren des großen Arztes und es heißt: Die Liebe, mit der Christus den ganzen Menschen erfüllt, stellt eine belebende Kraft dar. Jedem lebenswichtigen Körperteil, dem Gehirn, dem Herzen und den Nerven bringt sie Heilung. Durch sie werden die höchsten Potenziale des Menschen aktiviert. Sie befreit die Seele von Schuld, von Kummer, von Ängstlichkeit und übertriebener Besorgnis, die die Lebensenergien aufzehren. Mit ihr ziehen stattdessen Gelassenheit und Ausgeglichenheit ein. Sie pflanzt eine Freude in die Seele, die von nichts Irdischem zerstört werden kann, nämlich eine vom Heiligen Geist bewirkte, gesundmachende, lebensspendende Freude. Wir haben gelesen, jedem lebenswichtigen Körperteil, dem Gehirn, dem Herzen und den Nerven, bringt sie Heilung. Ist nicht fantastisch? Die Liebe Jesu ist das Heilmittel für mich. Und ich möchte Sie einladen, dass Sie in Ihr Leben diesen Aspekt als Schwerpunkt mit aufnehmen. Dass Sie anfangen, nach der Liebe Christi zu suchen. Denn wenn Sie in dem Wort Gottes lesen, dass Sie bewusst wahrnehmen, welche Liebe Gott hat. Ich habe in einer Zeit, in einigen Jahren, mit einem befreundeten Familien- oder befreundetes Pärchen die Bibel mal studiert. Die ersten Kapitel, die ersten 22 Kapitel, wir haben, glaube ich, 2 Jahre für die 22 Kapitel benötigt. Und ich muss sagen, dass der Blick auf Gott in dieser Langsamkeit des Studiums sich für mich verändert hat. Weil ich gemerkt habe, der Mensch ist derjenige, der sich häufig in die Probleme bringt oder fast immer in die Probleme bringt. Und Gott ist derjenige, der dann wieder eingreift, damit ich nicht das Ziel verfehle, sondern dass ich in der Spur bleibe. Gerade wenn man diese Dinge liest in den ersten Kapiteln, wo viel beschrieben ist, wo viele Menschen sich noch Gott geweiht hatten, aber auch viele bereits viel Negatives getan haben. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Ich möchte Sie einladen, in der Zusammenfassung Ihnen nochmal aufzuzeigen, was Gottes Wille und was auch sein Prinzip ist. Erstens, Charakterveränderung, Persönlichkeitsveränderung ist ein Bestandteil des Erlösungsplanes Gottes. Zweitens, die bewusste Auseinandersetzung mit sündhaften Charakterzügen in meinem Leben ist ein Bestandteil in meiner Beziehung zu Jesus. Aber nicht als Druck oder dass ich das als angstmachend empfinde, sondern dass ich mich Gott hingebe. Und drittens, die Veränderung von Verhalten ist keine Herzensveränderung. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Gott möchte mein Herz erneuern, aber er möchte nicht, dass ich nur an meinem Verhalten herumdoktore, sondern dass ich es wirklich schaffe, mein Herz ihm auszurichten. Und viertens, tatsächliche Veränderung erfolgt, indem ich mich mit der Liebe Gottes beschäftige. Diese Liebe muss ich entdecken. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Sie wird in mir die Abscheu vor der Sünde fördern und sie lässt den Wunsch in mir wachsen, diese Gemeinschaft mit Jesus zu wollen. Fünftens, es gibt diesen Text im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, durch Betrachten von Christus, da werden wir verändert. Und nicht durch die Fokussierung auf die negativen Punkte. Und sechstens, durch Lob und Dank begeben wir uns nämlich direkt in die Gegenwart Gottes. Wir erheben uns aus unseren Problemen und aus unseren Sorgen. und wir richten unser Augenmerk auf den Himmel. Und siebtens, im Gebet legen wir Gott alles vor und wir glauben daran, dass er mächtig eingreifen wird, dass unsere Persönlichkeit verändert wird. Ich möchte Sie einladen, dass Sie in Ihrem Leben diese Prinzipien umsetzen, dass Sie erleben, wie Gott in Ihr Leben eingreift. Ich bin fest davon überzeugt, wenn Sie Gott suchen, wird er sich finden lassen. Aber suchen Sie mit aufrichtigem, authentischem Herzen und nehmen Sie die heutigen Worte als Grundlage und unterstützen Sie sich, indem Sie sich auf Gott konzentrieren und nicht auf das Negative. Ich lade Sie herzlich dazu ein und wünsche Ihnen dazu Gottes reichen Segen. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Vater im Himmel, du bist der Gott, der alles aufgegeben hat, um uns seine große Liebe zu zeigen. Lass uns diese Liebe nicht in der Hektik, im Stress des Alltags aufnehmen, sondern lass uns Oasen schaffen, indem wir uns entspannt mit dir beschäftigen, damit wir lernen, dass deine Liebe in uns Wurzeln schlagen kann, damit echte Veränderung nicht nur in den Symptomen gezeigt wird, sondern von innen nach außen sich zeigt und dass Menschen um uns herum erkennen können, was es bedeutet, dir zu vertrauen und dich zu lieben. Hab Dank dafür. Amen.